Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Herzlich willkommen im Knochenjob-Podcast. Ihr seid heute auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann und Tom Esser in dieser Spezialfolge. Herzlich willkommen, Tom, zu unserem Interview.
Ja, danke schön, dass ihr mich dabei haben wollt.
Ja,
ich
sehr gerne.
Ich bin gespannt, ihr wahrscheinlich auch.
Ja. Ja, ich möchte dich so ein bisschen vorstellen. Also ich muss sagen, ich kenne dich eigentlich überhaupt nicht. Ich habe aber die letzte Zeit öfter Patienten gehabt, die schon etwas älteren Semesters waren und die mir erzählt haben, dass sie bereits in den 90er Jahren bei dir Kurse genommen haben. Da wäre die erste Vermutung, du hast schon sehr früh angefangen, selber zu lehren und oder die Osteopathie hat dich jung gehalten. Du bist ja nämlich immer noch voll dabei, wie man so sieht. Du hast einen sehr vollen Kurskalender, gibst in deiner Praxis in Berlin, bist voll am Arbeiten und gibst dort diverse Kurse zum Thema Pädiatrie und Biodynamik.
Richtig, und auch einiges mehr, ja.
Ja, unter anderem dafür, für diese beiden Themen hätte ich dich heute gerne als Gesprächspartner, dass du da ein bisschen zu erzählst, ja. Genau. Vielleicht fängst du einfach so ein bisschen mit dir an. Du bist ja schon lange dabei. Wie bist du gestartet? Wer hat dich so beeinflusst und was machst du so vor allen Dingen?
Ja, also das geht ganz lange zurück, weil meine Mutter war Physiotherapeutin und hat mich als Kind schon behandelt wegen eines Schiefhalses. Mein Großvater war, man könnte sagen, eine Art Tierflüsterer und Tierarzt. Okay. Und da habe ich schon Bezug bekommen zur Natur und auch zum Behandeln. Und ich bin Anfang der 80er Jahre nach Amerika ausgewandert. Und da habe ich dann so die ersten Osteopathen getroffen und habe da sozusagen auch eine wundersame Heilung erlebt. Und habe dann sozusagen Blut geleckt und habe damals in den 80er Jahren angefangen, erstmal mit Kraniosakraltherapie, damals bei Ablätscher, mit viszeraler Therapie, mit Jean-Pierre Barral, frühen 80er Jahre. Und habe dann angefangen, in Kalifornien Medizin zu studieren, beziehungsweise ein Vorstudium zu machen, weil ich wollte damals nach Los Angeles gehen, da wo Dr. Freiman war. Und dann traf ich einen deutschen Physiotherapeuten, der mir erzählte, dass die erste Osteopathie-Schule in Deutschland aufmacht. Und dann habe ich mich erkundigt und dann hat es ein bisschen gedauert. Und dann habe ich damals 1991 beim College Sutherland mich eingeschrieben, wobei ich damals schon eine gut gehende Praxis hatte in Kalifornien für Kraniosakraltherapie, viszerale Therapie, Muskelenergietechniken, fasziale Techniken. Ja, und habe eigentlich so, arbeite osteopathisch seit 86. Und das war so der Grundstein.
Okay, das heißt, du hast schon viele osteopathische Techniken gemacht, warst aber nicht so der klassische Osteopath, zumindest von der Ausbildung her. So.
Genau, das gab es ja damals noch nicht. Und ich habe dann auch, wahrscheinlich, weil ich relativ strukturiert bin und manchmal haben mich Leute gefragt und ich habe was erklärt, hatte ich Einladung bekommen, in zwei Schulen in Kalifornien zu unterrichten. Das heißt, meinen ersten Kurs habe ich in San Francisco gegeben und dann waren die Leute so begeistert, dass ich dann gleichzeitig noch eine Einladung bekommen habe für eine andere Schule. Und dann habe ich also praktisch 1990 angefangen zu unterrichten. Parallel dazu habe ich auch eine Kampfsportschule, das heißt, da habe ich auch das Unterrichten gelernt. Ja. Mhm. Unterrichte Kampfsport seit 91 und Osteopathie seit 1990.
Ja. Mhm. Was für eine Richtung im Kampfsport?
Philippinische Kampfkunst, nennt sich Kali.
Kali mit so Stöckern.
System. Und ich bin spezialisiert auf Waffen, allerdings auch waffenlos, Kickboxen, so, ja. Ja. Bin dann mittlerweile der 7. Schwarzgurt, ja. Wenn man lange dabei ist, sammelt man sozusagen die Punkte und unterrichte aber seit 1991 durchgehend auch Kampfkunst.
Okay. Ja, ja, schön.
Ja, und dann hat sich das so ergeben. Ich habe dann 1993 meinen Heilpraktikerschein gehabt und habe sozusagen in Berlin eine osteopathische Praxis seit 1993.
Mhm. Und in dieser Funktion arbeitest du ja auch noch weiter. Was hast wahrscheinlich die Praxisräume mal gewechselt, aber bist ja immer noch.
Genau, ich bin in 10 verschiedenen Praxen gewesen. Jetzt in dieser Praxis bin ich seit 20 Jahren. Ich hatte dann 1995, war ich im Januar ausgebucht fürs ganze Jahr. und hatte immer mehr Kinder. Und dann musste ich irgendjemand wegschicken. Und dann war klar, damals gab es eigentlich noch niemand für Kinder, dass ich dann die Erwachsenen weggeschickt habe. Und habe seit 1995 dann eine reine Kinderpraxis und habe auch zu dem Zeitpunkt angefangen, Pädiatriekurse zu geben, Postgraduierte. Das heißt, dann war ja gerade dann so die ersten Osteopathen fertig. Und ja, gebe also Kinderkurse seit 1995. Und habe dann auch später in England meinen Master of Science in Osteopathie gemacht, von 2007 bis 2011. War einer der ersten, die zu Dr. Jellis gegangen sind. Das heißt, ich habe Jim 1996, 1997 getroffen und dann auch angefangen, mit ihm Kurse zu machen. Und ja, parallel dazu oder davor habe ich Kurse bei Dr. Freiman gemacht von 96 bis 2005. Und zum Glück habe ich meine Mentoren in der richtigen Reihenfolge kennengelernt. Das heißt, ich habe angefangen mit Appletcher und dann Barral, später dann Dr. Freiman, habe auch bei ihr assistiert in Kursen, habe in ihrer Praxis hospitiert. Sie hat mich behandelt, sie hat meine Tochter behandelt. Und nachdem ich dann Jim Jellis kennengelernt hatte, das war es dann. Dann bin ich zwar noch auf Osteopathie-Kongresse gegangen, aber danach konnte ich nichts anderes mehr machen. Und
Okay.
Jim Jellis ist ja leider 2001 von uns gegangen. Und ja, also ich habe das Gefühl, ne, jetzt muss ich auf eigenen Beinen stehen und
Du sagtest gerade 2001, ich glaube, es war 21, meintest du, glaube ich, ne?
2021, ja genau.
21,
16,
ne?
16,
Ja.
16. Februar 2021, ein Tag vor meinem Geburtstag.
Ja, okay. Noch nicht so lange her. Dann lass uns doch da gerne mal einsteigen bei dem Kollegen Jim Jellis. Also, möchtest du mal ein bisschen zu seiner Person erzählen? Es wird mir nämlich öfter mal wieder berichtet, dass es eine interessante, auch schillernde Persönlichkeit war. Zum
Ja,
einen
muss
kommt er
ich,
aus der
genau.
osteopathischen Schule, dann religiös gewesen oder das spielte eine gewisse Rolle bei ihm auch in seinem Leben oder auch in seiner Behandlung und dass für ihn so diese Weitergabe von einem Osteopathen an einen Schüler, also dieses Mentorendasein, ganz interessant war für
Genau,
ihn.
also muss ich ganz kurz ausholen, ne, weil Dr. Sutherland hat ja eine Arbeitsgruppe um sich herum gehabt von ungefähr 16 Osteopathen von 1935 bis 1954 bis zu seinem Tod. Und die Hälfte dieser Leute waren Mentoren, Freunde und Lehrer von Dr. Jellis. Ja. Und Dr. Jellis hatte das Glück, dass sein Vater und Patenonkel waren Osteopathen. Er hat mit 16 eine Radiologie-Ausbildung gemacht an einem osteopathischen Krankenhaus. In Amerika gab es früher ja auch osteopathische Krankenhäuser. Ne? Und hatte sich dann 1965 eingeschrieben in der American School of Osteopathy, ja, also Kirksville, und war 1970 fertig. Hat aber parallel dazu 1966 seinen ersten Kurs gemacht. Und man muss sagen, die alten Osteopathen, die ich auch in Amerika teilweise noch kennengelernt habe, die hatten alle was universell Spirituelles. Ja. Und Dr. Becker zum Beispiel oder auch Dr. Fulford, ja, waren sehr spirituelle Personen, genau wie Dr. Still, wobei sie jetzt nicht in irgendeiner speziellen Religion waren, sondern eben mehr, ich würde das sagen, universell spirituell waren. Ja. Ausnahme ist vielleicht Dr. Freiman, die sehr christlich spirituell gerichtet war, aber ansonsten ja. Und das ist vielleicht so ein bisschen wie mit Embryologie auch. Der Professor Gasser hat mir mal gesagt, wenn man ein echter Embryologe ist, wird man gottesfürchtig, einfach weil man mit diesen Kräften zu tun hat, die man nicht wissenschaftlich erklären kann. Und ich glaube, das Gleiche gilt auch in der Osteopathie, dass man einfach in Kontakt kommt mit Dynamiken, die einen, ja, man könnte sagen, gottesfürchtig macht oder die einen einfach irgendwie eine Verbindung zu etwas Höherem geben. Und von daher habe ich beobachtet, dass eigentlich alle alten, guten Osteopathen eben diese Ebene haben und eben auch Dr. Jellis. Und Dr. Jellis, wie gesagt, hatte das Glück, dass er eben von 8 diesen sehr engen Schülern von Sutherland gecoacht worden ist und versucht hat dann später eine Art Lehrprogramm zu entwickeln, was Leute auch verstehen können, weil es gab viele Leute, die fanden Dr. Becker toll, aber keiner hat ihn verstanden. Und so ging es mir auch. Ich habe das Becker-Buch mehrmals gelesen und ich sage immer, super, ja, das hat er jetzt gesagt, ja. Wobei ich sagen muss, also Jim hatte ich am Anfang auch Schwierigkeiten zu verstehen, ja. Und da gibt es eine schöne Anekdote. Also es muss so Ende 96, Anfang 97 gewesen sein. Ich habe den ersten Kurs bei ihm gebucht gehabt, beziehungsweise da muss ich noch einen Schritt zurückgehen. Ich habe 95 einen Kurs gemacht mit einem amerikanischen Osteopathen und der meinte, in Deutschland, und der meinte, also er hätte gerade einen Kurs gemacht, das wäre dein bester Kurs gewesen, seine Karriere, und er hätte nur 25% von dem verstanden, was der gesagt hat. Sag ich, wer war denn das? Ja, der Dr. Janis. Kurze Zeit später war ich dann bei Dr. Freiman, 96, und ich hörte, wie alle anderen Lehrer tuschelten irgendwie, ja, Dr. Jealous, Dr. Jealous, ne? Da sag ich, was ist denn mit dem Dr. Jealous? Oh, so haben sie gesagt, ne? Um die Kurse reinzukommen, musst du 4 Jahre warten, 4 Jahre Wartezeit irgendwie, ja. So, und dann habe ich mich eingeschrieben und habe also die damalige Sekretärin von Jim Jealous also ständig genervt mit E-Mails und bin dann Ende 96 reingerutscht in einen Kurs, weil jemand krank wurde. Und dann kam ich zum ersten Kurs. Ich habe ein Hotel eingecheckt. Da sitzt in der Ecke jemand, wo ich dann dachte, okay, das muss wohl Dr. Jealous sein. Er sieht mich und sagt, hallo Tom. Und ich dachte, hä? Habe ich Deutsche auf meiner Stirn stehen? Ja, Tom, ja.
Das haben
aber
wir
ich, war eben der einzige, ich war eben der einzige Deutsche, der zu dem Kurs kam. Und ich muss wohl so deutsch aussehen. Zumindest wusste er, dass ich dann dieser Tom bin. Ich habe mich vorhin hingestellt. Er hat auf mich eingeredet. Ich habe nichts verstanden, aber mein Herz hat gesagt, yeah. Yeah, ja. Okay. Also er hat gemerkt, ich verstehe ihn, ich habe ihn verstanden, aber intellektuell habe ich gar nichts verstanden. Und das hat er dann 25 Jahre lang fortgesetzt, wobei ich sagen muss, dass ich es zum Ende immer mehr verstanden habe. Ja. Und also nochmal, er war eine ganz besondere Person und es gibt sicherlich viele, die ihn so eine Art, auf so eine Art Guru-Sockel stellen. Das habe ich nie gemacht. Ja, ich habe ihn persönlich kennengelernt und weiß, er war nicht perfekt. Er hat mal zu mir gesagt, Tom, I know you're not perfect, but I'm not perfect either. Also Tom, ich bin nicht perfekt, du bist auch nicht perfekt. Ja, aber I trust you, ich vertraue dir. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für mich. Ich habe ihm vertraut und habe ihn wirklich mit seinen guten und seinen schlechten Seiten gesehen. Und er war was ganz Besonderes. Also er war für mich osteopathischer Vater, Freund und Mentor.
Mhm. Und ist Jim Jealous denn mehr oder weniger der Begründer der Biodynamik gewesen? Oder wo kommt diese Begriffsschöpfung her? Und
genau.
Was können wir uns darunter vorstellen?
Also erstmal ja so, das kennst du vielleicht auch noch aus deiner Osteopathie-Ausbildung. Es wurde immer geredet, ja, kraniale Arbeit mit der primären Atmung. Und wenn ich Kurse gemacht habe mit Dr. Freiman oder auch in der Osteopathie-Ausbildung, ja, da ging es immer nur um Dynamiken, die im Körper passieren, aber wir reden über die primäre Atmung. Und Jim Jealous war der Erste, der mir beigebracht hat, dass ich eben die primäre Atmung im Patienten spüren kann, außerhalb des Patienten, und dass ich auch mit Kräften arbeite, die von außen kommen. Und um sich dann so ein bisschen nicht abzusondern, aber so, damit man so ein bisschen Unterschied sieht, hat er eben diesen Begriff Biodynamik sich geborgt von Dr. Blechschmidt, der herausgefunden hat, wahrscheinlich als einer der ersten Embryologen, dass die embryologische Entwicklung nicht von innen nach außen geht, sondern von außen nach innen durch extragenetische Kräfte, nämlich durch biodynamische Kräfte. Und genauso ist es ja dann auch in der kranialen Osteopathie, dass sozusagen der Impuls kommt von außen. Das ist eine biodynamische Kraft. Und um sich dann abzusondern von anderen Kursen, wo eben nur mit Kräften gearbeitet werden, die innen drin passieren, ja, hat dann Jim 1994, also angefangen hat, sein Lehrmodell zu unterrichten, das Biodynamic Approach in Osteopathie in the Cranial Field genannt, was den Schülern zu lang war, ja, biodynamischer Ansatz in der kranialen Osteopathie. Und die haben daraus Biodynamics gemacht. Jetzt war es so, dass natürlich dann alle auf den Zug springen wollten und viele Leute haben dann irgendwie biodynamische Viszeraltherapie, kraniosakrale Biodynamik und so weiter das genannt, sodass dann Jim zum Ende seines Lebens das eigentlich auch auf seiner Homepage Traditional Osteopathie genannt hat. Ja, aber der Begriff Biodynamik bedeutet eigentlich, dass wir mit Kräften arbeiten, die von außen kommen. Die hat Blechschmidt auch so beschrieben, biodynamische Kraft, ja, die morphodynamischen Flüssigkeitsfelder anregen. Und die Biokinetik, das ist die Dynamik, die im Körper passiert ist. Man könnte sagen, das sind die Flüssigkeitsfelder. Wir haben also eine Dynamik im Embryo und eine Dynamik in uns. Das ist sozusagen die biokinetische Aktivität. Und das Ganze wird angeregt durch eine Kraft, die von außen kommt. Und das ist der Breath of Life. Und um uns so ein bisschen, um dem anderen einen Begriff zu geben, damit man eine Unterscheidung hat zwischen eben den Kursen, wo mehr mit den Aktivitäten innen drin gearbeitet wird und auch mit nur dem kraniosakralen Rhythmus, hat Jim das eben dann Biodynamics genannt.
So. Ja, kannst du da vielleicht ein bisschen genauer drauf eingehen? Du hast es ja sehr gut erklärt, was es in der Embryologie bedeutet, aber was bedeutet das zum Beispiel, wenn du jetzt einen Patienten behandelst? Was sind das für externe Faktoren, externe Kräfte?
Okay, also erstmal ja so, die meisten Osteopathen, die jetzt irgendwelche Kranialkurse machen, die lernen in erster Linie den kraniosakralen Rhythmus, der für uns eigentlich Ausdruck ist des zentralen Nervensystems und der einen Rhythmus hat von 8 bis 12 Mal pro Minute. Becker war dann der Erste, der herausgefunden hat, dass es noch einen Rhythmus gibt mit 100 Sekunden, ein Zyklus. Und diese Dynamik kommt von außen. Jim war der Erste, der dann sozusagen die Mittheit beschrieben hat, einen Rhythmus, der 25 Sekunden ein Zyklus hat, also praktisch 2,5 Mal pro Minute. Und nehmen wir jetzt mal an, du hast einen Patienten mit Krebs oder einen Patient mit Burnout-Syndrom. Dann hat der sozusagen keine genügenden körpereigenen Kräfte mehr, mit denen du arbeiten kannst. Du brauchst also eine Kraft, die von außen kommt. Und dann würden wir in der Biodynamik zum Beispiel entweder mit der Longtide arbeiten. Das ist sozusagen diese Dynamik, die vom Horizont auf uns zukommt, die nicht der Breath of Life ist, sondern ein Ausdruck ist vom Breath of Life. Ja. Oder wir würden auch auf eine tiefere Ebene gehen und arbeiten mit der dynamischen Stille, die sozusagen das Fulcrum bildet für die Longtide. Oder wir arbeiten mit den Schöpfungskräften, die von außen kommen und sozusagen auch durch den Patienten förmlich durchatmen. Ja. Das heißt, je nachdem, wo der Patient ist, arbeiten wir mit den körpereigenen Dynamiken. Und wenn die eben nicht genügend da sind, würden wir mit Dynamiken arbeiten, die von außen kommen.
Mhm. Man braucht dafür auf jeden Fall eine gewisse spirituelle Offenheit, sage ich mal, ne? Um so auf diese externe Faktoren.
Na, nicht unbedingt, sondern du brauchst eben eine gewisse Wahrnehmung. Ja, also das heißt, als Osteopathie-Schüler ist es ja schon mal irgendwie schwierig, überhaupt den Kranzsakralrhythmus zu spüren. Oder am Anfang ist es überhaupt schwierig zu fühlen, wohin der Wirbel sich dreht.
Fangen wir
mal
so genau
an. Ja? Dann kommt man plötzlich und sagt, okay, Kranzsakralrhythmus bei den spüren. Oder die Motilität bei den Organen. Ja? Und dann kommt plötzlich jemand und sagt, ja, also es gibt den Flüssigkeitskörper. Ja, das ist sozusagen dieses Feld, was von Anfang der immunologischen Entwicklung da war, was größer ist als die Anatomie. Und dieses Feld, dieser Flüssigkeitskörper, ja, der bewegt sich 2,5 Mal pro Minute. Und dann kann das vielleicht der Schüler irgendwann spüren. Und dann sagen wir, okay, es gibt jetzt noch eine Dynamik, die von außen kommt und bewegt sich 50 Sekunden in Einatmung, 50 Sekunden Ausatmung. Und das ist die Longtide. Ja. So, und dann irgendwann gibt es noch eine Stille und es gibt verschiedene Ebenen von Stillen. Also es ist, letztendlich ist es aus meiner Sicht oder aus der Sicht von Dr. Jellis, sind wir auf einer Wahrnehmungsreise. Und natürlich, je mehr du wahrnimmst, umso besser wirst du diagnostisch und umso besser wirst du therapeutisch. Dir nützen die ganzen Techniken nichts, dir nützt sozusagen dein ganzes Wissen nicht über Embryologie, Neurologie und so weiter, wenn du nichts wahrnehmen kannst, beziehungsweise wenn du das nicht umsetzen kannst in einer Behandlung.
Nun ist es ja wirklich oft so, dass wir uns intellektuell blockieren. Wir haben so viele Sachen gelernt in der Osteopathieausbildung und in unserem Leben davor. Wir haben 1000 Sachen im Kopf. Wie versuchst du das konkret zu vermitteln an
genau,
deine Schüler, an deine Kursteilnehmer?
Das ist genau die Schwierigkeit, weil der Schüler, der fühlt alles oder gar nichts. Ja? Also sagen wir mal zum Beispiel, es gibt eine strukturelle Ebene, wo der Schüler irgendwie Knochen fühlt, Faszien fühlt, Muskeln fühlt. Dann gibt es irgendwie die Flüssigkeitsebene, wo der Schüler dann bestimmte Flüssigkeitsdynamiken spürt. Ja, dann gibt es vielleicht auch eine psychosomatische Ebene, wo man bestimmte emotionale Felder fühlen kann. Da gibt es vielleicht noch eine energetische Ebene. Ja, da gibt es vielleicht die Ebene von Qualität von Stille oder auch die Ebene, wo Jim zum Beispiel sagt, dass wir die Gesundheit im Patienten fühlen. Ja, man kann auch lernen, zum Beispiel das Leidensfeld im Patienten zu fühlen. Das kann man fühlen. Ja, genauso wie auch das Gesundheitsfeld fühlen kannst. Ne? Ich mache in meinen Kursen sehr viele Wahrnehmungsübungen, damit die Schüler sozusagen lernen, auf welcher Ebene bin ich. Ich gebe dir mal ein Beispiel, als ich angefangen habe, mit Jim Kurse zusammen unterrichten. Das war so um die 2006 rum. Dann hat er häufig gesagt, du, die beiden da vorne, die sind eigentlich nicht auf der Flüssigkeitsebene, die sind auf der Bindegewebsebene. Da habe ich gesagt, wie kann der das fühlen? Ja. Aber wenn du die Bindegewebsebene aktivierst, dann hast du innen drin, was die Amerikaner nennen, Tissue Creep, dann fühlst du das Gewebe kriechen. Man könnte sagen, es ist so eine Art lokales Unwinding im Gewebe. Und wenn du auf der Flüssigkeitsebene bist, das ist eine andere Ebene, die ist abgekoppelt vom zentralen Nervensystem und du hast dann eben nicht dieses Gewebskriechen. Das ist einfach eine andere Ebene. Andersrum habe ich das auch in Kursen schon erlebt, du fängst an auf der Flüssigkeitsebene und dann triggert der Schüler irgendwas beim Patienten und der wird plötzlich emotional. Das ist nicht die Flüssigkeitsebene, da bist du auf einer anderen Ebene. Ja? Also aus meiner Erfahrung ist die emotionale Ebene zum Beispiel ist auf der Gewebsebene. Das heißt, das mesodermale Gewebe hat die Fähigkeit, Erinnerungen zu speichern. Und wenn man durch Unwinding oder durch Bindegewebstechniken diese Dynamiken aktiviert, ja, dann wird der Patient plötzlich emotional. Das ist dieses somatomotor Release. Wenn ich mit der Flüssigkeit arbeite, kriegt der Patient nie ein somatomotion Release. Es sei denn, ich habe aus Versehen oder absichtlich diese Ebene gewechselt. Ja. Und wenn ich jetzt zum Beispiel auf der faszialen Ebene bin, da bin ich als Therapeut eigentlich mehr aktiv. Das heißt, ich gehe aktiv rein, fühle was. Ja. Und ich würde sagen, auf der Flüssigkeitsebene bist du etwas mehr passiver. Das heißt, du lässt die Sachen mehr zu dir kommen. Und es ist eben nicht, du bist abgekoppelt eigentlich von dieser Aktivität und von dem Feedback zum zentralen Nervensystem. Deswegen ist es auch so, du merkst auf der Flüssigkeitsebene, dass du da bist, weil die Patienten werden mehr parasympathisch und die meisten schlafen ein.
Okay.
Und Jim sagt immer, ne, also wenn die ersten 10 Jahre, wenn der Patient nicht einschläft, ja, und du auch nicht selber schläfig wirst, bist du nicht auf der Flüssigkeitsebene. Okay. Das kann ich eigentlich nur bestätigen.
Sicheres Anzeichen dafür, okay, ja.
Ja, du merkst schon, also es ist schwierig, irgendwie jemand, der komplett sozusagen neu einsteigt, das zu erklären, weil Jim sagt immer, es lässt sich sehr schwer in ein Modell reinpacken, sodass du es intellektuell verstehen kannst, sondern es hat viel mit Erfahrung zu tun. Natürlich gibt es eine gewisse Struktur auch in den Kursen, in der Ausbildung, und wie die Kurse aufgebaut sind, ist es auch so ähnlich wie bei Sutherland. Sutherland hat ja eine Wahrnehmungsentwicklung durchgemacht. Er hat angefangen mit dem Knochen und da sagt seine Frau in dem Buch With Thinking Fingers, das war seine knöchrige Phase. Ja, das lag über im Haus lagen Knochen rum und er hat sich beschäftigt, wie die Knochen sich bewegen und so weiter. Dann hat er eine membranöse Phase gehabt. Ja, das ging bis ungefähr 1946, wo er auch die membranöse Sprache entwickelt hat. Und dann hat er eine Flüssigkeitsphase gehabt. Da hat er plötzlich über Flüssigkeitsdynamik gesprochen, hat er auch gesagt, man könnte ein blockiertes Gelenk nur behandeln über die Flüssigkeit. Und umgekehrt, wenn die Flüssigkeit in Dysfunktion geht, dann wird es hart und dann hast du eine Knochenblockade. Und das ist natürlich für einen strukturell orientierten Osteopathen schwer nachzuvollziehen, dass man durch so eine sanfte Flüssigkeitstechnik eine echte, sagen wir mal, Kompression einer SSB oder eine Kompression eines Gelenks lösen kann. Ich habe es gesehen, ich habe es erlebt, ich mache es in meiner Praxis. Ja. Und das ist erstmal ein großer Quantensprung.
Man könnte jetzt, oder ich habe das öfter, wenn ich mich mit Osteopathen unterhalte, die in die biodynamische Richtung gehen, dort Fortbildung gemacht haben oder lange schon so arbeiten, dass die das so ein bisschen vielleicht als beste Fortentwicklung der Osteopathie ist, sage ich mal, wo es sehr in diese Feinfühligkeit geht und so.
Das würde ich auch so sagen, aber ich würde das jetzt nicht so ausschließlich sagen, weil es gibt natürlich auch viele Leute, die sagen, okay, die Biodynamiker sitzen einfach da, verdrehen die Augen und warten irgendwie auf den Breath of Life. Ja.
Wenn man von außen guckt, sieht das durchaus so aus.
Genau. Und da war ich also in einem Kurs, ich glaube, es war eine Phase 9 mit Jim, ja, da saßen vorne so zwei hyperspirituelle Damen, ja, die ja eben so drauf waren. Und hat Jim ihn sozusagen in den Zahn gezogen, hat gesagt, hört mal, wenn jetzt jemand eine Lungenentzündung hat, dann musst du den richtig mobilisieren. Ja, Becker hat manipuliert, Jim manipuliert, ich manipuliere, ich lasse mich da auch nicht festlegen. Und wenn ich jetzt mal ein Hospital in meiner Praxis habe, dann ist der ganz verwundert, weil er sieht mich Manipulationen machen, fasziale Technik machen, viszerale Sachen, somatomotion Release. Manchmal muss auch Kinder, die müssen erstmal irgendwie ein bisschen entladen, ja. Ich habe so gerade einen Jungen, der wurde gemobbt 5 Jahre und der muss erstmal irgendwie das loswerden, ja. Aber dann irgendwann kommt man auf diese tiefe Ebene. Und die Fähigkeit sozusagen die Ebene zu wechseln, ja, versuche ich auch meinen Schülern beizubringen, weil das gehört alles mit zur Osteopathie. Ne? Nehmen wir mal an, du hast jetzt einen Patienten mit Krebs, ja. Dann kannst du den nicht richtig anfassen, weil das ist alles schmerzhaft, ja. Und da willst du den jetzt nicht mobilisieren oder irgendwie auch nicht klassisch kranial arbeiten, sondern da wäre sozusagen wahrscheinlich, das ist ein Patient, den du rein jetzt biodynamisch arbeitest und der dann plötzlich dann hinterher sagt, oh, meine Schmerzen sind besser geworden, sind weggegangen. Ja? Weil du den auf einer tieferen Ebene erreichst. Es gibt ja immer verschiedene Ebenen. Ne? Und natürlich kann man sagen, jetzt wenn man auf die Embryologie zurückgeht, am Anfang hatten wir die befruchtete Eizelle und das zu 99,9999% eine Art protoplasmatische Flüssigkeit, die eine wo dann sozusagen an der Mittellinie eine Vibration entsteht und dann sind metabolische Stoffwechselfelder und dann entsteht sozusagen der Embryo, ja. Und wenn jetzt zum Beispiel jemand sehr krank ist oder eine sehr ernsthafte Dysfunktion hat, dann musst du wieder sozusagen in der Zeit zurückgehen zu dieser Ebene, um diese Ebene zu aktivieren. Und ich hatte mich mit dem Professor Gasser, dem Co-Autor von Biodynamics and Biokinetics of Human Differentiation, 2013 in New Orleans unterhalten. Und er hat das mir nochmal bestätigt. Er hat gesagt, dass wenn jemand krank ist, heißt das auch, dass diese inwohnenden Kräfte, die von Anfang an da waren und bis zum Zeitende des Lebens da sind, dass die minimiert sind. Und wenn du das schaffst, die wieder zu aktivieren, dann normalisierst du auch wieder die Funktion. Ja, insofern, wenn man das von dieser Seite aufspannt, ja, kannst du sagen, die Biodynamik aktiviert sozusagen diese grundlegenden Kräfte, die uns gemacht haben, die uns gesund halten und die uns auch heilen können. Und wenn du eben eine ganz ernsthafte Dysfunktion hast, ja, dann ist es wahrscheinlich das Einzige, was wirklich hilft. Mhm. Und wenn mehr so auf der Oberfläche was ist, sag mal, du hast ja einen Wirbel verdreht oder du bist gestürzt, ja, dann brauchst du eben auch mal eine Manipulation, dann brauchst du auch mal eine fasziale Technik, ja. Aber wenn es auf einer tieferen Ebene was ist, dann brauchst du auch eine tiefere Ebene für die Behandlung. Ja. Ich gebe dir ein Beispiel. Das war so ein Aha-Erlebnis für mich. Ich mache ja sehr viel Sport, ja, und so als Ausgleich. Und ich habe für ein Radrennen trainiert und habe mit meinem Fahrrad eine Rolle auf der Straße gemacht, mit 30 Sachen. Ja. Und habe danach mich von verschiedenen Osteopathen behandeln lassen. Und ich hatte wahrscheinlich auch einen angeknacksten Wirbel und so weiter. Und alles wurde irgendwie besser, aber nicht so richtig perfekt. Und da war ich bei Jim. Jim hat mich eine halbe Stunde behandelt und hat erzählt hinterher, er hat noch nie so lange mich behandeln müssen. Und dann sage ich zu meiner Tochter, also es war ja super, er hat mich behandelt. Und alle so die Symptome sind besser geworden, aber das Irrste an der Behandlung ist, dass ich das Gefühl habe, ich kann jetzt wieder die Stille und die Liebe wahrnehmen. Das hatte ich verloren durch den Schock. Okay. Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Das heißt, der hat noch eine andere, tiefere Ebene mit angetackert. Und dann hinterher meinte er im Kurs, naja, I was just waiting in the ocean. Ich habe einfach im Ozean gewartet. Da denkt man natürlich, hallo, ja, was soll das, ja. Und dann hat er aber erzählt, er hat gespürt, bei mir war die sekundäre Atmung war relativ gut, die primäre Atmung, der Ausdruck war auch gut, die Zündung war auch gut, aber die war nicht synchronisiert. Und während er in Anführungszeichen im Ozean gewartet hatte, kam es zu einer Synchronisation, es kam alles zusammen, ich bin währenddessen eingeschlafen, ja. Und hinterher waren nicht nur meine körperlichen Symptome sehr viel besser, sondern ich habe mich auch als Person anders gefühlt. Und dieser Schock, der in meinem System war, was ich ja gar nicht so wahrgenommen hatte, ja, dass meine Fähigkeit, Stille zu spüren, zum Beispiel reduziert war, das konnte ich erst hinterher spüren, weil plötzlich es wieder da war. Mhm. Das ist also eine Ebene, die du nicht erreichen kannst durch klassisch osteopathische Techniken. Mhm. Jetzt hat mich das schon immer gewundert, die alten Osteopathen, ja, Becker and Wales, Ruby Day, ja, auch Dr. Fryman, ja, die haben die Patienten sozusagen faszial durchgearbeitet, meistens so 20, 25 Minuten und saßen dann plötzlich mit verdrehten Augen und haben mit dem Breath of Life gearbeitet. Die haben also nicht direkt damit angefangen. Mhm. Und ich habe jetzt einen neuen Begriff geprägt in meinen Kursen, ich nenne das Osteopathic Hocus Pocus, ja, weil von außen manchmal das so aussieht, als wenn der Osteopath zaubert. Aber auf dem Weg hin, um sozusagen dann die wahren Dinge zu behandeln, muss ich den Patienten in einen entspannten Zustand zu bringen. Und das nennen wir den neutralen Zustand. Und der neutrale Zustand ist, wenn der Patient vegetativ entspannt, wenn die Atmung sich synchronisiert, wenn das ZNS sozusagen in den Hintergrund tritt und der Patient als Ganzes anfängt zu funktionieren und die Gesundheit in den Vordergrund tritt. Und das ist der Punkt, wo wir dann in der Biodynamik anfangen mit Diagnose und Behandlung. Und wie du den Patienten dann in diesen neutralen Zustand bringst, das ist eine große Kunst. Deswegen wird in diesem neunteiligen Curriculum sozusagen der neutrale Zustand vom ersten Kurs an bis zum letzten Kurs unterrichtet.
Okay.
Und Jim war ein wirklicher Meister, mich in einen neutralen Zustand zu bringen. Also wenn er mich behandelt hat, das hat meistens 5 oder 10 Minuten gedauert, dann war ich in diesem tiefen, entspannten Zustand, dass ich angefangen habe zu schnarchen, wobei ich normalerweise nie schnarche. Ja, ich habe da noch nichts mehr mitgekriegt. Und was mich persönlich geärgert hat, ist, ich fahre seit 30 Jahren zweimal im Jahr in ein Kloster nach Thailand zu meditieren und ich brauche ungefähr 5 Tage, um an diesen Punkt zu kommen, in den Jim mich in 5 Minuten hingebracht hat.
Okay.
Und wir nennen das in der Biodynamik den neutralen Zustand. Mhm. Und dann habe ich verstanden, ja, dass Becker ja den Patienten faszial durchgearbeitet hat, at Wales Ruby Day, bis sie in diesem neutralen Zustand waren. Und dann plötzlich saß er mit verdrehten Augen und habe den Breath of Life kommuniziert. Ja. Und das heißt, viele der normalen osteopathischen Techniken, die brauchst du als Vorbereitung, um den Patienten zu diesem Punkt zu bringen. Und dieser Punkt, den wir den neutralen Zustand nennen, ist für viele Osteopathen der Endpunkt, wo sie sagen, jetzt Patient ist entspannt, alles gemacht, jetzt bin ich fertig. Mhm. Okay. Das ist aber da, wo sozusagen die Biodynamik beginnt. Mhm. Und da gibt es eine schöne Geschichte. Jim hat mal Becker behandelt in seiner frühen Zeit. Und Jim hat 13 Jahre lang mit Becker Kurse zusammen unterrichtet und haben sich gegenseitig behandelt. Und also Jim behandelt Becker, nimmt dann irgendwann die Hände weg, weil er dachte, er ist fertig. Und Becker schreit dann an, was ist los, was machst du? Und Jim sagt, ja, ich dachte, ich bin fertig. Er sagt, nein, jetzt geht's erst los. Und dann hat also Jim 5 Jahre gebraucht, um zu verstehen, was war das? Und dann hat er gesagt, ah, das ist der neutrale Zustand oder im Englischen Neutral. So, er hat 5 Jahre dafür gebraucht. Mhm. Und Jim hat dann diesen Begriff geprägt, Neutral, ja. Und dann hat er später herausgefunden, dass Sutherland in seinen Schriften 3-mal diesen Begriff benutzt. 2-mal sagt er Neutral, 1-mal sagt er Neutral Point. Und das ist dieser Punkt, wo der Patient in einem Point of Balance Fluid Tension ist, also wo sozusagen die Flüssigkeiten, aber auch die Faszien, die Struktur an einem Gleichgewichtspunkt ist, wo der Patient als Ganzes funktioniert, ja. Und da ist sozusagen der Patient rezeptiv für die Kräfte der Gezeiten, also für die Breath of Life. Und da machen wir dann die Diagnose in der Biodynamik und dann fangen wir an zu behandeln. Wenn ich aber jetzt jemanden habe, der faszial total fest ist, sagen wir mal, ich behandle den Erwachsenen, ja, dann werde ich den vielleicht erstmal faszial durcharbeiten und dann wirst du vielleicht auch viele Techniken wieder kennen, die du auch machst und kennst, ja. Aber an einem bestimmten Punkt, wo der Patient dann anfängt einzuschlafen, da sitze ich dann plötzlich auch da mit verdrehten Augen und kommuniziere mit dem Breath of Life. Okay. Und weil das aussieht dann wie Hokuspokus, weil dann passieren die irren Sachen, ja. Manche Eltern sagen auch, ja, sie machen ja gar nicht, sie sitzen ja nur da, ja. Aber sie sehen, dass es was bringt bei dem Kind und sieht aber aus wie Hokuspokus. Und da muss ich auch kurz eine Geschichte erzählen. Als ich Jim das erste Mal behandeln sehen habe, das war, glaube ich, 1997, wir waren im Hotel in New Hampshire und da liegt auf der rechten Seite eine hochschwangere Frau und das Kind will sich nicht drehen, ne? So, Jim hat die Hände unter dem Bauch, guckt aus dem Fenster, unterhält sich mit mir, unterhält sich mit anderen, ja, hat geteilte Aufmerksamkeit und plötzlich dreht sich das Kind. Ich dachte, was ist jetzt los, ja? Und ich habe es nicht gecheckt, ja, und ich habe dann mehrmals solche Sachen gesehen und habe gedacht, ja, das ist real, ne? Und passiert mir das selber, wenn ich Hospitanten habe und sage, ha, ja. Ich hatte mal einen schwedischen Hospitanten bei mir in der Praxis, der zugeguckt, ich habe mein Kind, Baby, 8 Monate alt, hat einen Schlaganfall bei der Geburt gehabt und das Kind atmet die ganze Zeit so. Ja. Mitten in der Behandlung, plötzlich hört das Kind auf zu atmen. Ich gucke, denke, vielleicht hat es einen epileptischen Anfall. Nö, sieht ganz entspannt aus. Hat normal geatmet. Ja. Mhm. Der Hospitant, sein Kiefer fällt runter, die Mutter irgendwie guckt irgendwie komisch. Ich ganz cool weiter behandelt, habe gedacht, okay, hoffentlich fängt das Kind nicht wieder an zu atmen. Ja. Kommt 3 Wochen später wieder und erzählt dann, das Kind hat 2 Wochen normal geatmet, da fing es wieder ein bisschen an zu röcheln an, ja. Und wie dann natürlich dann der Therapeuten meint ist, denke ich, okay, ich mache wieder die gleiche Technik. Ich habe die Technik gemacht, aber die kam mir durch die Zeit, ja. Geht natürlich nicht, ja. Sondern ich habe dann wieder gewartet, dann kam ein Input von der Zeit, habe eine andere Technik gemacht und wieder hat das Kind aufgehört zu atmen, also zu röcheln und hat wieder normal geatmet, ja. Und um die Geschichte schnell abzuschließen ist, das Kind hat dann später relativ normal geatmet und die epileptischen Anfälle sind auch weniger geworden und sozusagen der Bringer in der Behandlung war dann eben die Biodynamik und jetzt nicht irgendeine osteoartikuläre oder viszerale oder sonstige Technik.
Ja. Okay, also ich bekomme auf jeden Fall den Eindruck, dass es nicht umsonst ist, dass diese biodynamische Kursreihe über 9 Jahre normalerweise sich erstreckt und halt auch eher postgraduiert auf jeden Fall ist. Ne?
Ja, da legt Jim auch Wert drauf, lege ich auch Wert drauf. Ich lasse mir auch die Zertifikate zuschicken. Also das ist wirklich was für graduierte Osteopathen und optimalerweise, die schon ein paar Jahre in Praxis sind.
Mhm. Ja. Wie ist es zum Beispiel, wenn jetzt jemand einen Einblick da haben möchte? Empfiehlst du bestimmte Bücher? Du hast jetzt ja diverse aufgezählt, ne? Es haben ja alle mehr oder weniger großen Osteopathen Bücher verfasst. Von Sutherland, von Becker kennen wir einige. Du hast ja auch von Jim was rausgegeben, das Jim Jealous Compendium, glaube ich. Ja. Was empfiehlst du da, wenn man da so einen Einblick kriegen möchte?
Also erstmal würde ich vielleicht mit der Struktur anfangen. Also ich empfehle natürlich das Sutherland und Still Companion. Ja, muss man natürlich eine Menge lesen. Ja. Interessanterweise gab es ein Buch, oder 2 Bücher, die Dr. Fryman und Jim Jealous empfohlen haben. Und das ist einmal die erste Edition von Ospicine Cranefield. Mhm. Ja. Und das zweite Buch ist von Kutschera, Consideration of Systemic Dysfunctions. Das ist ein super Buch, kann ich dir auch nur sehr empfehlen. Ja, da geht es natürlich um strukturelle und funktionelle Osteopathie, aber ist meiner Meinung nach eins, wenn nicht sogar das beste Osteopathiebuch, was es gibt, wenn man jetzt von den alten Lehrmeistern jetzt mal absieht. Ja, so als Grundlage. Ne? Jetzt, wenn man mehr in die kraniale Osteopathie geht, drüber weggehen möchte, also davon Osteopathie in the Cranial Field, okay, da habe ich natürlich jetzt dieses große Jealous Compendium rausgegeben, was ich glaube fast 800 Seiten hat. Und da habe ich 25 Audio-CDs von Jim Jealous editiert, habe 4 Interviews von ihm mit drin, habe selber 2, 3 Kapitel geschrieben, einige Erklärungen mit drin, habe sozusagen auch Jim vielleicht noch ein bisschen mehr abgepimpt oder aufgepimpt, wie man so schön sagt. Ja, das heißt, Jim hat es manchmal so mit den Zahlen nicht gehabt. Das habe ich dann irgendwie korrigiert und habe das Ganze ein bisschen strukturiert. Ja, also es ist ein sehr gutes Grundlagenwerk, selbst für Leute, die nicht jetzt die biodynamische Osteopathie-Ausbildung machen. Die finden da bestimmt einiges interessanter drin. Das ist vielleicht mit ja das Beste, was man zu lesen findet. Jetzt wenn du jetzt mich fragen würdest, okay, Pädiatrie, finde ich natürlich das Buch von Dr. Freiman sehr gut, was die rausgebracht hat, was er auch auf Deutsch gibt, ja. Aber was die Biodynamik anbelangt, ist im deutschsprachigen Raum wahrscheinlich das Jealous Compendium das einzige Buch, was ich jetzt empfehlen kann.
Mhm. Ja, okay. Und wenn man bei dir einen Pädiatriekurs bucht, worauf kann man sich da einstellen? Du hast ja eine Kursreihe auch so richtig, so wie das viele andere Institute auch haben. Ich glaube, es sind 4 Kurse, wenn ich das richtig gesehen habe. Du legst, glaube ich, auch Wert darauf, dass tatsächlich auch Kinder behandelt werden und angefasst werden.
Genau.
Ich habe das nämlich bei vielen anderen Kursen gesehen, dass dann man ist ein ganzes Wochenende da unterwegs und es wird einmal ein Kind in den Raum reingebracht und die behandelt dann die Dozentin, der Dozent vor und man selber fast wahrscheinlich über mehrere Wochen kein einziges Kind an, was ich für sehr problematisch halte.
Ja.
Es läuft anscheinend etwas anders bei dir, habe ich gehört.
Ja, also erstmal bin ich sehr praxisrelevant. Also mir ist wichtig, dass die Leute auch lernen, wie man das Handling macht. Und das kann man eben einfach nur lernen, wenn man es macht, unter Anleitung. Ja. Ich bin sehr geprägt worden durch Dr. Freiman, weil ich viele Kurse mit Dr. Freiman gemacht habe. Und ich habe 4 meine eigenen Kinderkurse und unterrichte 3 biodynamische Pädiatriekurse nach Dr. Jealous. Und in meinen eigenen Kursen ist es so, dass wir immer samstags 2-mal 2 Einheiten haben, wo die Kursteilnehmer Kinder unter meiner Supervision behandeln. Und einfach auch, damit sie einfach mal ins kalte Wasser springen und sehen, wie das ist, wenn man ein schreiendes Kind auf dem Tisch hat und die Eltern stehen neben dran und sagen, ja, tut dem Kind das denn weh, was machen sie denn? Ja. Und ich mache auch pro Kurs Minimum 3 Demo-Behandlungen, also wo dann die Teilnehmer zusehen und dann haben wir meistens irgendwie ein autistisches Kind, ein Kleinkind, ja. Weil nützt dir ja nichts irgendwie, wenn du Techniken drauf hast und hast dann ein schreiendes, strampelndes Kind auf dem Tisch und aufgeregte Eltern nebendran und du kannst dann nichts mehr fühlen. Ja. Ich gebe auch viele Tipps, was jetzt das Handling anbelangt. Und ich würde mal sagen, dass die Leute, die bei uns diese 4-teilige Kinderausbildung machen, gutes Handwerkzeug haben, um Kinder zu behandeln. Also auch, wie sie damit umgehen können, wie man mit den Eltern umgeht, wie man mit einem Schreikind umgeht, wie man mit einem hyperaktiven Kind umgeht, wie man mit einem kleinen tyrannischen Kind umgeht, wie man auch Spielsachen benutzt, damit, um Kinder in Anführungszeichen abzulenken, ja, dass das Kind eben halt zufrieden auf dem Tisch spielt, du kannst das Kind währenddessen behandeln oder eben so Tricks, dass du, wenn es gar nicht geht, dass die Mutter das Kind stillt, während du das Kind behandelst oder das Kind die Flasche kriegt oder den Schnuller kriegt oder eben das Kind das richtige Spielzeug bekommt. Auch, dass du das Kind sozusagen, wir nennen das in der Biodynamik, den Meeting Place am Meeting Place triffst, ja, dass du nicht sofort auf das Kind zugehst, sondern dass das Kind auf dich zukommt, ja. Ich mache immer schon Kontakt mit dem Kind direkt im Wartezimmer, ja, und spiele mit dem Kind ein bisschen und nimm das Kind dann an der Hand und gehe ins Behandlungszimmer, sag, guck mal, da sind auch ein paar tolle Spielsachen. Und meistens kommen die Kinder alleine mit rein, ohne sich umzudrehen, nach den Eltern zu gucken. Das sind alles Sachen und Tricks, die ich den Kursteilnehmern beibringe und die das dann auch in meinem Beisein machen, na, weil, wie gesagt, was nützt das dem Kursteilnehmer, wenn der einen Master in Kinderosteopathie hat und hat dann ein schreiendes Kind in der Praxis und das Kind will sich nicht behandeln lassen.
Ja.
Ich würde aber sagen, in unserer Ausbildung ist so 40% Praxis, 60% Theorie. Ja, also die Praxis ist sehr wichtig, das Handling, weil viele theoretische Sachen kann man auch selber sozusagen sich anlesen. Also man muss die Basissachen, die muss man lernen. Ja, und wie gesagt, einem nützt das nichts, wenn das Kind nicht mitmacht. Ja, dann nützt einem die beste Theorie nichts.
Ja.
Also du merkst einfach, ich bin begeistert. Ja, und ich
Ja.
glaube, diese Begeisterung für Kinder bringe ich auch rüber. Und da gibt es eigentlich eine interessante Geschichte, weil ich hatte eigentlich nie vor, irgendwie eine Kinderpraxis zu haben oder Kinderkurse zu geben, sondern die Kinder haben mich gefunden. Ne? Ich habe ja schon erwähnt, 95 kamen immer mehr Kinder. Ich musste irgendjemand wegschicken. Da war mir klar, ich kann nicht die Kinder wegschicken, weil es gab damals niemanden in Berlin, der die Kinder behandelt. Also habe ich damit angefangen. Und dann haben die Leute gefragt, ja, es muss auch jemand jetzt Kinderkurse geben. Und da habe ich angefangen, Kinderkurse zu geben. Ne? Und ja, ne? Und ich habe mich auch immer gefragt, was haben die Kinder an mir? Also ich habe nicht das nie gelernt oder hatte irgendwie das Gefühl, dass ich besonders gut mit Kindern bin, aber wenn ich im Urlaub bin oder ich irgendwo bin, die Kinder kommen auf mich zu. Nicht nur Kinder, auch Tiere. Jetzt habe ich also Anfragen aus Polen, die wollen unbedingt, dass ich einen Tierkurs mache, also über Tierhaus über Tier. Und zwar, ich würde mal sagen, die Prinzipien, wie du dich einem Kind annäherst, sind eigentlich ähnlich auch bei Tieren oder Pflanzen sogar. Ja. Und ich habe ja auch Kurse mit Osteopathen mit Tieren gemacht. Also ich habe drei Kurse gemacht mit wilden Delfinen auf den Bahamas mit Osteopathen, ja,
Eieiei.
wo wir sozusagen 4, 5, 6 Stunden draußen im Meer waren und dann, wenn die Delfine gekommen sind, sind wir ins Wasser gegangen. Ja. Dann habe ich 2 Jahre später das gleiche mit Walen gemacht in Hawaii. Wahnsinn. Also das,
Abgefahren.
ne? Und dann habe ich das mit Wildpferden in der Toskana gemacht.
Okay.
Und das Irre war, dass die alle Teilnehmer ja gesagt haben, dass danach konnten sie besser mit Patienten, aber speziell mit Kindern arbeiten, weil es das gleiche Prinzip ist. Ja? Ich habe mal im Fernsehen eine Sendung gesehen mit einem Tierflüsterer, der mit so einem Kampfhund kommuniziert hat, der in so einem Käfig war, weil er hatte wohl jemand angefallen. Und dann meinte der zu dem Wärter, machen Sie mal die Tür auf. Der sagt, nee, kann ich auch nicht aufmachen. Der springt sie an. Nee, nee, kein Problem. Und dann hat er mit dem kommuniziert, das sah aus wie Hokus Pokus übrigens. Ja? Und der Hund hat Pfötchen gemacht und hat ihm die Hand abgeleckt und so. Und dachte ich, wow. Das ist im Grunde genommen eigentlich das, was ich mit den Kindern mache. Ja, das sieht von außen aus wie Hokuspokus und das ist auch schwer zu unterrichten, aber es ist dieser Space, diesen Raum, den du kreierst, ja, das hat nichts mit Technik zu tun, ja. Und das ist das, was Jim den Meeting Place nennt. Und da gibt es eine lustige Geschichte. Ich habe ja, als ich von Bahamas war, eine Russengruppe gehabt, eine Gruppe mit Deutschen, eine internationale Gruppe. Und als ich mit den Russen war, ja, da sind die Russen sind immer ins Wasser rein und da sind die Delfine abgehauen von den Russen. Die hatten Angst vor den Russen. Ja, das war irre. Jeden Tag. Und am letzten Tag habe ich mit den Russen morgens eine Morgenmeditation gemacht. Die waren alle ganz tiefenentspannt. Wir fahren raus. Da kommen die ersten Delfine. Wir haben geankert. Da waren hunderte von Delfinen da. Die sind gar nicht mehr weggegangen. Ich konnte es gar nicht glauben. Nach ein paar Stunden habe ich zu unserem Captain gesagt, also wir müssen uns verabschieden. Ich kann nicht mehr. Ich bin fertig. Ja. Wir verabschieden uns. Wir fahren wieder. Ja. Irre. Ja. Und das Leute, die Kontakt hatte mit Delfinen oder mit Walen, die sagen es auch, ne? Es ist nicht, dass wir die Wale, Delfine suchen, die kommen zu uns. Und das gleiche ist das Prinzip in den Kindern. Du musst auf dich zukommen lassen. Wenn ich jetzt als Arzt im weißen Kittel, ja, auf das Kind drohte, gucke, sage, na, Kleiner, was ist dein Problem? Klar fängt das Kind an zu schreien und weint, ja. Wenn das Kind aber denkt, oh, der Osteopath, der trägt kein Weiß, der ist cool drauf, der hat Spielsachen, ja. Er sitzt bei mir auf dem Schoß, ja, wir gucken Spielsachen an und während er auf dem Schoß sitzt, irgendwie behandle ich das Kind und suche das Kind, ja. Ja, und dann merkt das Kind auch, das fühlt sich gut an. Da sagt der Kleine zu seiner Mama, wann habe ich wieder den nächsten Termin bei Tom? Ja. Ich hatte mal einen Jungen, der war vielleicht 8 Jahre alt. Nach dem dritten Termin meint die Mutter zu mir, also mein Kleiner hat zu mir gesagt, beim letzten Mal war Tom an seinen Rippen. Und dann war er im Paradies. Ja,
Okay,
geil. Das ist
krass.
die beste osteopathische Erklärung, die ich je gehört habe. Ich war in seinen Rippen, weil ich habe ihn vegetativ behandelt. Dann ist er runtergekommen, war in dem perfekten neutralen Zustand. Und das ist Paradies. Wenn du tiefenentspannt bist und du kommst zu Hause an bei dir, besser geht nicht, das ist Paradies. Und das ist für uns der perfekte neutrale Zustand. Das geht auch mit Erwachsenen. Ich habe mal eine ältere Patientin gehabt, der sagt, Herr Esser, er sagte zu mir, wenn ich zu Ihnen komme, habe ich jedes Mal das Gefühl, ich komme nach Hause. Ja, weil ich hatte sie vorher gefragt, warum sie zu mir kommt, weil da war ich noch ein jüngerer Osteopath. Und es gab damals eine Ärztin, die auch Osteopathie gemacht hat. Sie sagt, warum kommen Sie zu mir und warum gehen Sie nicht zu der? Und sagt sie, ja, wenn ich irgendwie einen Wirbel verdreht habe, dann gehe ich zu Frau Dr. So und so. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich habe mein Zuhause verloren, komme ich zu Ihnen. Ja. Und Das ist halt, sag ich mal, das Tolle an der Biodynamik, dass man relativ schnell lernt, wie man den Patienten so entspannt, dass der Patient in einen Zustand kommt, wo er nach Hause kommt, wo er zu sich kommt. Ja. Und das geht ja auch nur, wenn du vegetativ entspannst. Ja. Man könnte ja auch sagen, es gibt sicherlich auch Osteopathen, die hauptsächlich die Patienten vegetativ behandeln und damit auch super Erfolge haben. Ja. Ich habe etwas zusammengestellt, was ich die sechs Parameter nenne, und das war einfach nur eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Ich habe beobachtet, dass Dr. Freiman immer zwei Sachen macht, egal was der Patient hat. Das erste, sie verbessert die primäre Atmung. Das zweite, sie verbessert den Ausdruck der sekundären Atmung. Bei jedem Patienten, egal was er hat. Dann habe ich beobachtet, dass Kutschera und viele andere Osteopathen bei jedem Patienten, das erste, was sie machen, ist, sie behandeln ihn vegetativ. Macht ja auch Sinn, osteopathisch. Das zweite, was sie machen, ist, dass sie ihn myofaszial zu einem Point of Balance bringen. Segmental, aber auch global. Und dann habe ich bei Jim beobachtet, dass er bei jedem Patient guckt, wie ist der Flüssigkeitskörper? Und wenn der irgendwie gestört ist, macht er eine Ausgleichstechnik. Und er fragt sich, wie ist die Funktion der Mittellinie? Und dann habe ich entdeckt, dass eigentlich alle diese drei Osteopathen, ja, auf das gleiche einen Effekt haben. Das heißt, wenn ich die sekundäre Atmung verbessere, verbessert sich der Ausdruck der primären Atmung. Wenn ich das Vegetative verbessere, verbessert sich die sekundäre Atmung, die primäre Atmung. Wenn ich den Patienten faszial so in ein super Gleichgewicht bringe, verbessern sich die anderen Punkte auch. Wenn ich den Flüssigkeitskörper zu einem Gleichgewicht bringe, verbessert sich das andere. Wenn ich eine super Technik mache beim Frühchen für die Mittellinie, ja, wo die Mittellinie besser funktioniert, verändern sich die anderen Parameter. Und dann habe ich so eine Art Leitfaden kreiert für Schüler, so dass sie sagen, okay, was ist sozusagen der Schwerpunkt bei meinem Patienten? Will ich was mit der Atmung machen? Will ich was mit dem Vegetativen machen? Will ich was mit dem faszialen System machen? Aber wenn er sich dann für einen Punkt entscheidet, dann merkt er, wenn er diesen Punkt behandelt, dass die anderen Punkte sich automatisch mitbehandeln. Weil du kannst zum Beispiel nicht vegetativ gestresst sein und gut atmen, das geht nicht. Aber wenn du die Atmung verbesserst, entspannt er sich vegetativ. Und dann entspannt er sich auch faszial. Das gekoppelt. Du kannst auch vom Verstand her nicht komplett gestresst sein und gleichzeitig entspannt atmen. Geht nicht. Aber wenn du deine Gedanken entspannst, entspannt sich dein Vegetativum, entspannt sich deine Atmung, hast du mehr Ausdruck von der primären Atmung. Das geht alles Hand in Hand. Ja. Und deswegen haben die alten Osteopathen so viel Schwerpunkt gelegt auf diesen sogenannten ominösen, neutralen Zustand, weil das sozusagen die Eintrittspforte ist, um auf eine tiefere Ebene und auf eine mehr ganzheitliche Ebene zu kommen.
Du hattest jetzt vorhin auch so Meditation angesprochen, zum Beispiel. Was gibt es sonst noch so an Mechanismen oder Methoden, um solche Ebenen zu erreichen? Es gibt ja auch Stimulanzien oder
Genau, also sagen wir mal so,
Atemtechniken.
ja, also erstmal so, wenn der Patient sozusagen das einmal erlebt hat, tiefenentspannt zu sein, dann will er das immer wieder haben. Ja, und ich will ja auch nicht, dass die Patienten sozusagen abhängig von mir werden. Und ich will dem Patienten auch helfen, dass er diesen Zustand selber erreicht. Und das kannst du zum Beispiel durch Meditation, durch Entspannungstechniken, durch Hypnose, durch autogenes Training, durch Muskelentspannung nach Jacobsen, was es alles da gibt. Ja. Natürlich jetzt medikamentös, ja, würde ich von abraten. Weil das hat natürlich immer Nebenwirkungen. Das ist das Schöne an der Biodynamik oder an der Osteopathie, dass du nebenwirkungsfrei sozusagen den Patienten runterfahren kannst. Ja, wenn der jetzt zum Beispiel hypersympathisch ist, könntest du dem ja auch irgendwie Valium geben oder irgendwie, ne? Oder im Kind gibt es Ritalin. Ja, dann kommt das, wird das ausgebremst, hat natürlich eine Menge Nebenwirkungen. Ne? Und ich habe auch eine Menge Fälle, wo sozusagen die Ärzte dem Kind Ritalin geben wollen und ich den Eltern sage, okay, können Sie mir vielleicht 3, 4 Monate geben, wo ich das Kind behandle, ja, und dann, wenn es besser wird, dann braucht das Kind eben nicht das Ritalin zu nehmen und wir sind erfolgreich. Oder ich behandle die Kinder kommen in einen besseren Zustand und die Eltern schleichen das Medikament aus. Ja. Das Gleiche habe ich auch bei Neuroepileptikern und auch bei Antidepressivern erlebt. Das ist natürlich leider so, dass in der Schulmedizin häufig irgendwie der einzige Weg ist, sozusagen über den chemischen Weg und über ein Medikament, ja. Und das Problem bei Medikamenten ist immer, dass in dem Maßen, wo es gut wirkt, hast du auch Nebenwirkungen. Und das muss man halt auch immer abwägen. Von daher ist natürlich ein medikamentenfreier Weg besser. Jetzt sehe ich das zum Beispiel auch so mit Meditation, aber viele Leute sagen, ja, Meditation, ne? Meditation ist wie Entspannung. Du kannst nicht lernen zu, du kannst niemand entspannen, sondern du kannst so einen Raum schaffen, wo Entspannung von alleine kommt. Es gibt nicht die Meditationstechnik, aber du kannst einen Raum schaffen, wo Meditation von alleine passiert. Du kannst auch niemand heilen als Technik, sondern du kannst so einen Raum schaffen, wo die Heilung von alleine kommt. Ja, das ist der Trick. Weil als Meditieren, also ich meditiere seit über 40 Jahren, habe ich auch irgendwie früher gedacht, es gibt die Technik oder irgendwie noch einen Kurs oder noch dies oder das. Und dann habe ich irgendwie gemerkt, nee, es geht um die Prinzipien. Das Gleiche ist eine Osteopathie. Es gibt nicht die Technik oder die Möglichkeit, Patienten zu heilen, sondern alle diese Methoden zielen darauf hin, den Patienten in ein Gleichgewicht, zu einem Gleichgewichtspunkt zu kommen, auf der Ebene, wo er sein Gleichgewicht verloren hat. Manchmal verliert halt der Patient sein Gleichgewicht vielleicht auf der faszialen Ebene, vielleicht auf der viszeralen Ebene, auf der Stoffwechselebene oder auch das soziale Umfeld, was ja auch häufig das Problem ist bei Kindern. Ja, ich würde sagen, dass 50% der Probleme, die Kinder haben, gar nicht mal im Kind ist, sondern das Umfeld. Und das wird in den meisten Kursen auch nicht unterrichtet. Das ist ein Teil, den ich mit reingebracht habe. Ja, einfach zu gucken, ja, ist das Problem im Kind? Muss man irgendwas behandeln? Oder ist das Problem, sind die Eltern oder wird das Kind in der Schule gemobbt oder im sozialen Umfeld? Das ist natürlich, jetzt machen wir nochmal noch mal ein neues Feld auf, aber es ist ein sehr wichtiges Feld.
Ja. Ja.
Also ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ich hatte ein Kind, ein Freikind, ja, ich habe alles gemacht, das kann nicht sein. Da habe ich nochmal ein bisschen nachgeforscht und habe herausgefunden, der Vater war direkt nach der Geburt gestorben und die Mutter hatte keine Zeit gehabt, diesen Schmerz auszudrücken. Vielleicht zu der Mutter, sie muss sich einen Babysitter nehmen, sie muss irgendwie einfach den Schmerz für sich ausdrücken, weil das Kind weint für sie. Hat sie gemacht und das Kind hat aufgehört zu schreien.
Okay.
Oder eine andere Geschichte, das Kind schreit, ja, und sagt, was ist das irgendwie? Und plötzlich kommt die Mutter mit dem Kind, das schreit nicht mehr, ja. Und dann kam raus, der Vater war auf Dienstreise, kam war der Vater wieder zurück, hat das Kind wieder geschrien. Das Problem war die Dynamik der Eltern und die Kinder haben noch keine eigene Psychosomatik, sondern die psychosomatisieren sozusagen das Umfeld beziehungsweise die Eltern. Ja. Das ist auch ein Aspekt, den ich auch sozusagen mit in die Ausbildung mit reinstecke, weil ja, das muss man einfach auch wissen und einfach auch sehen.
Das erklärt so ein bisschen diese Beziehungsdynamik, die man oft sieht zwischen Eltern und Kind in den ganz jungen Jahren.
Genau, und da bringe ich den Teilnehmern auch Synchronisationstechniken dabei, dass man zum Beispiel die Mutter mit dem Kind synchronisiert. Manchmal synchronisiere ich auch die Eltern. Wenn ich Zwillinge oder Drillinge habe, synchronisiere ich die Zwillinge oder Drillinge. Oder wenn eine Familie zwei Kinder hat, wobei das eine Kind in Anführungszeichen behindert ist und das andere Kind ist eben gesund, dann lege ich die beide zusammen auf den Tisch und behandle die wie ein Kind. Das heißt, da kommt die Gesundheit von einem gesunden Kind und hilft dem Kind, was eine Erkrankung hat, sozusagen in die richtige Richtung zu gehen. Das sind jetzt Aspekte, die wir eben auch in der Biodynamik machen, die sicherlich nicht in normalen, strukturell funktionellen Kursen so in der Form unterrichtet werden. Du siehst schon, es ist ein großes Feld und
absolut, ja. Den Eindruck habe ich auf jeden Fall gewonnen, ja.
Aber ich will nochmal sagen, ne, also das, weil viele Leute denken, wir machen nur Biodynamik. Also früher, als ich Kranial unterrichtet habe in der Osteopathie-Schule, haben gesagt, machst du nur Kranial beim Kind? Sag ich, nein, ich bin Osteopath. Ne? Jetzt sagen, machst du nur Biodynamik? Sag ich, nein, ich bin Osteopath. Ne? Ich gebe dem Patienten das, was er braucht. Und wenn der Patient zum Beispiel übergewichtig ist, dann rede ich mit dem über Ernährung. Ja, weil Übergewicht ist sozusagen die beste Voraussetzung, um Diabetes zu kriegen, Atherosklerose, ja, you name it, Krebs, ja. Und wir arbeiten mit Gesundheit, also muss man auch darüber, das muss man das auch ansprechen. Wenn der Patient irgendwie zu viel raucht und zu viel Alkohol trinkt oder irgendwie Giftstoffe in sich hat, muss man das auch ansprechen. Ja, zu den Patienten. Ne?
Wenn du jetzt den Blick auf die Osteopathielandschaft wirfst, also du hast ja Einblick in Russland, in Polen, in Deutschland, Amerika ja auch sehr.
Kirgisistan jetzt auch, ja, sehr schönes Land.
Ah, okay.
Bin gerade aus Kirgisistan zurück, ja.
Achso, okay, interessant, ja. Bist du denn zufrieden mit der Entwicklung, wie es in Deutschland so ist? Denkst du, wir bräuchten mehr von, weiß ich nicht, mehr Spiritualität, wir bräuchten mehr Wissenschaft vielleicht? Es gibt ja diverse Meinungen, diverse Strömungen. Wie siehst du das? Bist du ganz zufrieden, wie das so gerade läuft, oder hast du da Verbesserungswünsche vielleicht?
Das ist eine sehr vielschichtige Frage. Ja,
ja, natürlich.
Also erstmal ist es so, ich würde mittlerweile das sagen, was Jim auch gesagt hat, du kannst Osteopathie eigentlich nicht aus Büchern oder aus einer Ausbildung lernen, sondern du brauchst einen Mentor. Und leider gibt es wenige Mentoren. Ne? Und das heißt, ich habe das meiste gelernt durch Dr. Jellis, einfach wenn wir privat in der Küche saßen oder wenn wir zusammen Billard gespielt haben oder wenn er mich behandelt hat. Ja, also ich denke mal, Mentorship, ja, ist ganz wichtig und das kommt leider zu kurz an den Schulen, aber auch zum Beispiel Wahrnehmungsübungen, Palpationsübungen, auch Klinik kommt zu kurz. Also in den Vollzeitschulen haben sie das, aber in den Teilzeitausbildungen, damals bei uns, haben wir das relativ wenig gehabt. Ne? Und du brauchst einfach diesen Feedback. Also das wäre sicherlich ein Aspekt, den man noch mehr in den Schulen fördern könnte. Ja. Ich meine, ich würde mal sagen, von der Grundausbildung her, ich habe ja Schüler aus allen Schulen, würde ich mal sagen, die meisten Schulen haben einen relativ guten Standard, was jetzt die Grundausbildung anbelangt. Also, ne? Aber das ist natürlich nicht alles. Ne? Und es gibt natürlich Leute, die dann rausgehen und denken, sie haben jetzt alles gesehen und machen dann so gut wie keine Fortbildung mehr. Ne? Und ich denke mal, dann geht es erst richtig los. Also als Kampfsportler sage ich, ne, also ab dem Schwarzgurt geht es erst richtig los und dann hören die meisten auf. Und eigentlich geht es erst richtig los ab dem dritten Schwarzgurt, weil dann kommt die innere Kampfkunst dazu. Man könnte das eigentlich auch vergleichsweise sagen zu der Osteopathie, ne? Wenn du 10 Jahre gearbeitet hast und lernst dann auch feinstoffliche Methoden, dann geht es erst richtig los. Und das sind aber viele Leute schon vorher ausgestiegen. Ja, also Verbesserung würde ich auf alle Fälle sagen, mehr Wahrnehmungsübungen, mehr Palpation, mehr Mentorship, ja. Und also ich denke mal, Biodynamik gehört nicht in die Grundausbildung. Ne? Man kann das irgendwie die Leute informieren, man kann da vielleicht mal eine Übung zu machen, ja. Aber ne, die brauchen erstmal irgendwie die Basis. Und die Basis ist ganz sicherlich strukturell funktionell. Aber ich meine, selbst beim strukturellen Funktionellen, ich habe ja lange Zeit auch für die IFAO, habe ich Faszial unterrichtet, ich habe den Thorax unterrichtet, ich habe auch Biomechanik unterrichtet, ne? Da wurde für meinen Geschmack auch zu wenig Palpationsübungen gemacht. Es wird immer davon ausgegangen, die Schüler können alles fühlen. Und wir hätten bei der IFAO, glaube ich, und sicherlich in anderen Schulen auch, mal so einen Test gemacht. Allein bei dem normalen Vorlauftest, ja, konnten sich Dozenten nicht einig werden, hat er jetzt den rechten oder linken Vorlauf.
Ja,
Das darf eigentlich nicht sein.
das gibt es heutzutage immer noch,
Ja,
kann ich dir versichern, ja.
genau. Und was ich schön fand mit meinen Mentoren, ja, also, und ich habe ja zum Glück, ja, also damals mit Appletcher, dann mit Viola Fryman, dann mit Baral und auch mit Jim, ja, wirklich sehr, sehr viele Kurse mit denen gemacht und ich habe die immer kommen lassen und habe gesagt, guck mal, was fühlst du? Ja, ich habe mir den Feedback geholt. Und dann haben die gesagt, Tom, super, du fühlst gut. Ja, und ich bin mehr so ein kinästhetischer Typ, also ich kann gut fühlen und ich habe mir immer die Bestätigung geholt und ich versuche das auch meinen Schülern weiterzugeben, weil es wichtig ist, dass du merkst, du fühlst das Richtige. Ja. Und wenn der Schüler was anderes fühlt, heißt nicht, dass der falsch was fühlt, aber der ist auf der falschen, nicht auf der falschen, der ist auf einer anderen Ebene. Und das ist, was ich vermisse an den Osteopathie-Schulen. Die Schüler wissen nicht, auf welcher Ebene sie sind. Ja. Es gibt Leute, die sind immer auf der emotionalen Ebene, es gibt Leute, die immer sind auf der faszialen Ebene, es gibt Leute, die sind immer auf der Flüssigkeitsebene. Ne. Und der Patient hat verschiedene Ebenen. Ja. Und zu lernen, auf welcher Ebene bin ich, was fühle ich da diagnostisch und auf welcher Ebene sollte ich behandeln, das ist eine hohe Kunst. Das habe ich gelernt von all meinen Mentoren und Lehrern. Freiman hat mir zum Beispiel mal gezeigt, Dr. Freiman, hat sie die Hand auf den Kopf gelegt und gesagt, okay, dann, du kannst die Haare fühlen, du kannst die Kopfhaut fühlen, du kannst das Perios fühlen, die Knochen in den Perios, dann kannst du zu Dura Meningeale gehen, du kannst zu Leptomeningen gehen, du bist in der Flüssigkeit, du bist in der Flüssigkeit, in der Flüssigkeit, du fühlst das Ventrikelsystem, einfach sozusagen, aber das ist immer noch auf der Gewebsebene. Ne? Jim hat mir beigebracht, okay, du kannst den Flüssigkeitskörper fühlen, du kannst zur Flüssigkeit in der Flüssigkeit gehen, das ist sozusagen die Potency oder die RTP, du kannst draußen die Tide spüren, ja, das sind wieder andere Ebenen, ja. Und am Anfang als Schüler ist man verloren und ich habe das durch meine Mentoren gelernt, zu wissen, auf welcher Ebene ich bin und dann auch das Feedback zu kriegen, ja, du bist richtig oder du bist jetzt auf einer anderen Ebene und das versuche ich auch meinen Schülern weiterzugeben. Und das kommt auch meiner Meinung nach in den Schulen zu kurz. Und ein Problem haben wir an den Osteopathie-Schulen auch, ist, dass häufig viele Dozenten aus ihrer Ausbildung rauskommen und fangen gleich an zu unterrichten. Ja. Und man müsste eigentlich, in Amerika ist das, glaube ich, so, du musst 10 Jahre Praxiserfahrung haben, bevor du an der Universität unterrichten darfst. Und in Deutschland ist es halt dann so, dass halt dann häufig diejenigen, die gut sind, die verdienen mehr in ihrer Praxis, also sind die in ihrer Praxis oder machen ihre eigenen Kurse. Und man hat halt viele Dozenten, die einfach Technik unterrichten, aber denen fehlt die Praxiserfahrung. Also das wäre ein Verbesserungswunsch von meiner Seite aus. Ist natürlich die Frage, wie man das umsetzt. Wahrscheinlich müsste man dann den Dozenten mehr bezahlen oder keine Ahnung. Ne? Aber
Das könnte ein
oder
Anfang sein,
müsste,
ja.
ja, oder spezielle Palpationsübungen machen, eben dann Leute einladen, erfahrene Osteopathen, die einfach 20, 30 Jahre lang Erfahrung haben. Das ist eine ganz andere Sache. Ne? Ich hatte das Glück, dass ich in Amerika irgendwie Osteopathen kennengelernt habe, nicht nur Biodynamik, sondern eben auch Leute wie Mitchell oder Greenman, die 50 Jahre lang Osteopath sind. Ja? Und wo ich da gesagt habe, wow, was der alles fühlen kann. Ja? Magoon, Mitchell, ja, Greenman. Und das ist wie beim Kampfsport. Egal, wenn ich jetzt einen Meister treffe aus dem Karate oder aus dem Kung-Fu, ist einfach toll, einen Meister zu treffen. Und das inspiriert mich. Und das Gleiche gilt auch in der Osteopathie. Wenn du jemanden triffst, der eben, ja, das jahrzehntelang macht, ne, dann kannst du von dem was lernen und du kannst eben auch inspiriert werden, motiviert werden, auch einfach tiefer zu gehen. Ich meine, ich weiß nicht, ob du schon mal Kurs bei Baral gemacht hast. Ich meine, Baral macht das ja lange. Ich habe mit Baral von 1987 bis 2005 Kurse gemacht. Ich war immer fasziniert, was er alles fühlen kann. Ne? Das ist halt eine gewisse Ebene und ich habe dann eben auch andere Ebenen kennengelernt. Aber auf dieser Ebene, die Baral macht, ja, Wahnsinn. Ne? Sehr inspirativ und ja. Ne? Das Gleiche gilt für Mitchell, ja, ich habe ein paar Kurse mit Mitchell gemacht und Mitchell Senior, ja, der, Quatsch, Mitchell Junior, der ja von deinem Vater gelernt hat, ne, der macht das seit Jahrzehnten, ja, Muskelenergietechniken. Ich habe mich auch lange unterrichtet. Faszinierend.
Man sollte sich so langsam schon beeilen, weil du hast ja sehr viele mehr oder weniger osteopathische Legenden aufgezählt. Bei einigen, also
Ja,
ich habe es ja
leider,
auch schon mit in meiner kurzen Zeit,
ja.
einige von meinen Lehrern sind auch schon über den Jordan gegangen.
Die sterben leider weg. Ne? Und
Ja,
jetzt allein, jetzt sagen wir, die Gruppe um Sutherland herum, ja, das sind leider alle weggestorben. Ja? Und Wim war sozusagen, könnte sagen, der letzte Überlebende, der zwar nicht direkt von Sutherland gelernt hat, aber eben gecoacht worden ist von den direkten Schülern, die über Jahrzehnte lang mit Sutherland gelernt haben. Und man könnte sagen, Dr. Still hat seine Hand auf die Hand von Dr. Sutherland gelegt und hat ihn zusammen gefühlt. Sutherland hat auf seine Hände auf die Hände von Dr. Becker and Wales Rubiday gelegt. Und die haben wieder die Hände auf Dr. Jellis gelegt und Dr. Jellis hat für 25 Jahre sozusagen mich gecoacht. Und er war manchmal nicht einfach. Er hat gesagt, Tom, was fühlst du? Ich war natürlich am Anfang gestresst, auch ich habe ihn mal behandelt. Irgendwann habe ich dann entspannt und habe irre viel gelernt. Also irgendwie, wir kurz eine Geschichte erzählen, wir sind in Belgien, ja, wir sitzen da draußen auf einer Bank. Sagt er, Tom, welche Stille fühlst du gerade? Ich war natürlich gestresst, welche Stille? Ja, irgendwie dynamische Stille. Nein, die vierte Stille ist die heilige Stille. Hä? Habe ich zum ersten Mal gehört. Ja. Ein paar Jahre später ist mir das passiert mit der fünften Stille. Ja, fünfte Stille ist die Wüstenstille. Ja, und ich habe am Anfang gedacht, das bildet er sich nur ein oder der sagt das einfach. Und dann habe ich aber gemerkt, es gibt qualitativen Unterschied zwischen der dynamischen Stille, zwischen der heiligen Stille und der fünften Stille. Das ist real. Ja, das ist einfach eine andere Ebene, wo dann jemand denkt, sag mal, ist der durchgeknallt? Noch kurz eine Geschichte. Wir sind in Innsbruck, ja, vor ein paar Jahren, sitzen da neben der Kathedrale und Jim konnte sehr gastfreundlich sein, also er ist also zum Italiener gegangen, hat mir was Antipasti geholt, ein Espresso geholt, ja, wir sitzen da draußen in der Sonne, ganz toll. Und sagt Jim zu mir, sag mal, siehst du die Frau da? She's gaining ignition big time. Ich gucke zu dieser Frau, erst sehe ich nichts, dann sagt er, die kriegt gerade eine Zündung, die kommt von oben. Ich sage, holy shit, ja, ich sehe, da kommt was, ja. Hätte er das nicht gesagt, hätte ich es nicht gesehen, hätte ich es nicht gefühlt. Und so ging es mir mit ganz vielen Sachen. Und am Anfang habe ich gedacht, ja, der bildet sich das nur ein. Ja, das denken wahrscheinlich Leute bei mir auch. Aber dann irgendwann hab ich das gefühlt. Ja, und wenn du sowas einmal erlebt hast, dann vergisst du das nicht mehr. Ja. Also in der Biodynamik kommst du mit Sachen in Berührung, die du zum ersten Mal spürst, die du als Schüler auch nicht einordnen kannst. Und du kriegst sozusagen ein Modell, wo du es einordnen kannst. Ja. Natürlich, klar, also ich erlebe immer noch Sachen, wo es kein Modell für gibt und wo es auch keine Sprache für gibt und die ich nicht einordnen kann, aber es gibt immer mehr Sachen, die ich wahrnehme, die ich einordnen kann durch sozusagen die Struktur, die ich von Dr. Dells bekommen habe, durch seine Biodynamik. Und Jim hat immer gesagt, das ist eigentlich nur Modell, das muss wachsen und es geht um die Erfolge und es geht nicht um das Modell. Ja. Und ich meine, wenn wir uns jetzt irgendwas den Schülern irgendwas erzählen würden oder Jim irgendwas erzählen würde, es würde nicht funktionieren, dann würde es auch in sich zusammenfallen. Aber wir haben irre klinische Erfolge. Und als junger Osteopath, als ich angefangen hatte, Biodynamik zu machen, hatte ich ein Kind, das war ein paar Monate alt, floppy Baby, keine Reflexe irgendwie, ja, und alle Welt dachte, das Kind wird schwer behindert sein. Und ich sag zur Mutter, na, also ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Das Einzige, was helfen kann, ist vielleicht die Biodynamik. Ich gebe mein Bestes, ich versuch's. Ja. Und die Mutter hatte eh keine andere Wahl, also habe ich das Kind behandelt. Und nach 14 Monaten hat das Kind angefangen zu laufen. Es hat angefangen zu reden. Es war ein bisschen später als andere Kinder, aber es hat sich super entwickelt. Und dachte ich, wow, das ist es. Ne? Die Biodynamik lasse ich nicht mehr los. Und ich habe dann mehr und mehr solche Aha-Erlebnisse gehabt, wo ich mit der normalen Osteopathie nicht weitergekommen bin oder weitergekommen wäre. Und ja, nochmal, ich würde jetzt nicht sagen ausschließlich, dass ich nur Biodynamik mache, aber je tiefgreifender der Patient Unterstützung braucht, je kränker er ist, auf einer tieferen Ebene er Unterstützung braucht, umso eher arbeite ich biodynamisch. Aha. Und das ist ja auch die erste Ebene in der embryologischen Entwicklung. Ne? Also wir arbeiten mit dieser Dynamik, die sozusagen den Embryo formt und die eben auch sozusagen die Wachstumsentfaltungskräfte macht, die uns eben gesund erhält und die uns eben auch heilt, wenn wir auf der tiefen Ebene eben ja krank sind. Aha.
Wo können sich unsere Hörerinnen und Hörer informieren über dich und über die Kurse, die du gibst?
Okay, also erstmal gibt es die Homepage noch von Jim, ja, wo man sozusagen autorisierte Lehrer findet, weltweit. Ja. Können wir ja vielleicht auch mal einen Kurs in Australien machen. Oder in Russland.
Kann ich sehr empfehlen. Also ja, ich war noch nicht in Australien, aber Urlaub und Fortbildung zu verbinden, finde
also
ich gut.
Da findet man
autorisierte, wie ist die Homepage denn?
Also du kannst einfach eingeben jimjellis.com und dann findest du ihn. Die hat sich jetzt geändert. Ich hab den neuen Namen vergessen. Ich glaube Traditional Osteopathy. Aber einfach Jim Jellis eingeben, dann findest du es. Oder du kannst auf meine Homepage gehen, osteopathie1.de. Da findest du dann nur mich natürlich. Ja, da haben wir aber auch einen Link zu Jim Jellis. Ja, also unter Jim Jellis oder unter Tom Esser oder unter osteopathie1.de, da findest du Informationen, da findest du autorisierte Lehrer. Ja.
Okay. Ich würde sagen, Tom, ich danke dir für das Gespräch. Ich als sehr wenig Bewanderter an der Biodynamik habe auf jeden Fall einiges gelernt und bin auf jeden Fall auch ein bisschen schmackhaft drauf geworden, muss ich sagen.
Ja. Ich hoffe, ich habe die Hörer oder dich nicht verwirrt, aber wenn ich euch verwirrt
das
habe,
werden wir sehen.
Dann wäre ich erfolgreich, weil Jim hat immer gesagt, okay, wenn jemand denkt, er hat es verstanden, dann hat er ein Problem. Ja, und als ich meinen ersten Kurs gemacht habe, ich war komplett verwirrt und dachte, okay, dieser amerikanischer Arzt, der meinte, er hätte 25% verstanden. Der war echt intelligent, weil ich habe nur 5% verstanden. Ja? Aber nach 25 Jahren Kurse mit Jim, würde ich mal sagen, habe ich dann ungefähr 70% verstanden. Und dann habe ich gedacht, okay, ne? Aber ich habe immer noch nicht alles verstanden. Ja. Und das ist auch das Schöne daran, es wird nicht langweilig.
Ja. Wo ich dir auf jeden Fall beipflichten muss, ist die Sache mit dem Verständnis für Tiere. Also ich habe auch so ein bisschen Hundeflüstergene, würde ich sagen. Und ich habe das auch aus Spaß öfter zu den Eltern gesagt. Ich kann so gut Kinder behandeln, weil ich eben auch mit Hunden so gut kann. Ja. Das kommt nicht bei allen Eltern gut an, aber ich finde, das ist absolut eine ähnliche Ebene.
Ja, ich habe.
Und da fand ich das spannend, von ihm anders auch zu hören.
Genau. Also ich habe neulich mich mit einer Tierärztin unterhalten, die mit ihrem Kind zu mir zur Behandlung kam und die hat das auch nochmal bestätigt. Die hat das beobachtet bei mir, sagt, das ist genau das Gleiche. Ne? Also von der Idee her. Ne? Weil wenn du jetzt einen Tierarzt siehst, der dann einen Kampfhund irgendwie am Tisch liegen hat und macht irgendwas, ja, dann sag ich, warum beißt der Hund denn jetzt nicht den? Ja, ja, der weiß, wie er mit dem umgeht. Und ob die Eltern sagen irgendwie, warum ist das jetzt mein hyperaktiver Junge so still beim Tom oder bei dem Osteopathen? Ja, weil er eben sozusagen weiß, wie er diesen Raum schafft, dass das Kind oder eben auch der Hund oder das Tier ja, sich entspannen kann. Dem vertraut, sich wohlfühlt. Mein Großvater hat mal, wir haben eine verletzte Möwe nach Hause gebracht in so einem Bollerwagen und die war ganz aufgeregt und mein Großvater hat mit dieser Möwe geredet und hatte den Flügel irgendwie repariert und hat sie dann wieder freigelassen. Ich war als Kind dachte, wow, wie hat er das jetzt gemacht? Oder auch, ich bin mit ihm früher auf Bauernhöfe gegangen, wenn irgendwie eine Kuh was hatte oder ein Pferd was hatte, ne? Und die waren ganz aufgeregt und hat mit denen geredet, die haben sich beruhigt, da hat er die angefasst, ja? Und so ist dann häufig auch mit schreienden, die Eltern kommen mit schreienden Kindern und wundern sich, dass plötzlich das Kind ganz ruhig liegt. Ja, das liegt nicht an der Technik, sondern das liegt an dem Raum, den ich kreiere. Und das natürlich 80% läuft unterbewusst. Das heißt, das Kind kriegt mit, der hat Ahnung, der vermittelt mir ein Gefühl, wo ich mich wohlfühle, wo ich keine Angst haben muss. Da kann ich mich doch entspannen. Das ist vergleichbar mit einer Mutter mit dem ersten Kind. Die kommt mit einem aufgeregten Kind, ja, und die bringt ihre Mutter mit, die Oma. Und in dem Moment, wo die Oma das Kind nimmt, ist das Kind entspannt. Aber bei der Mutter ist es aufgeregt. Wenn die Oma jetzt nicht mitkommt und gibt mir das Kind, ist das Kind plötzlich auch ruhig. Denkt die Mutter, hallo? Ja. Es geht nicht um die Technik, sondern ich vermittle einfach dem Kind das gleiche Gefühl, was die Oma dem Kind vermittelt, dass das Kind sich da entspannen kann. Ne? Mhm. Und das ist etwas, was natürlich schwer zu unterrichten ist. Aber es gibt da so ein paar Tricks und die Grundprinzipien sind die gleichen jetzt bei Menschen oder bei Tieren. Natürlich haben die eine andere Anatomie, aber ne, von der Idee her ist es sehr ähnlich. Ja, hat mir Spaß gemacht.
Okay. Ja, mir auf jeden Fall auch. Ja. Ja, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch und ich denke, wir werden einige Hörerinnen und Hörer haben, die auf dich zukommen werden.
Ja, danke schön.
Okay.
Dir einen schönen Vielen Abend.
Dank. Ja, tschüss. Ja.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C.